Ja, einen guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr hier seid, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, ja, dass wir diese 3-Wochen-Aktion miteinander abschließen dürfen. Angenommen, sicher, bedeutsam, mit dem Predigttitel heute und jetzt. Ja, Michael, du hast schon eine gute Einführung auch dazu gemacht. Während meiner Masterausbildung, da hatten wir uns jeweils intensiv mit verschiedenen Themen beschäftigt. So haben wir zum Beispiel den Römerbrief miteinander betrachtet, tief exegetisch betrachtet, aber auch oberflächlich betrachtet. Ja, wo hat Paulus verfasst, an wen und so weiter und so fort. Was gibt es da anhand der Literatur für verschiedene Vermutungen? Wir müssen da viel Zeit dafür investieren, Bücher zu lesen, und dann haben wir uns jeweils getroffen vor Ort und miteinander darüber gesprochen. Intensive 3 Tage, wo wir uns damit beschäftigt haben, mit dem Römerbrief. Viel gehört, teilweise Vorträge gehalten, Vorträgen zugehört. Und am Kursende hat jeweils der Professor gefragt: Und jetzt, was nehmt ihr mit in den Gemeindedienst? Ja, und ich fand das jeweils sehr herausfordernd. Jetzt hat man sich so theoretisch Gedanken gemacht um bestimmte Themen. Und jetzt, ja, was nimmst du mit? Aber genau darum geht es eben in der Theologie. Theologie ist nicht nur einfach theoretisches Wissen. Theologie muss immer in der Praxis enden, sonst hat Theologie ihren Sinn und Zweck verfehlt. Und darum eben auch heute diese Frage: Und jetzt? Ja, und ich möchte dich auch ermutigen, dass du vielleicht auch die nächste Woche oder heute Nachmittag dir mal Zeit nimmst. Ja, was haben dir jetzt die letzten 3 Wochen gebracht? Was haben dir die verschiedenen Themen gebracht? Ja, was möchtest du praktisch jetzt umsetzen? Dass du dich wirklich damit auseinandersetzt, mit der Frage: Und jetzt, was tust du damit? Ich möchte diese Abschlusspredigt anhand von 2. Timotheus Kapitel 1, die Verse 6 bis 11 betrachten. Wir haben das bereits in der Textlesung gehört. Und ich denke, dieser Text zeigt uns eigentlich diese 3 Themen, vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie die Themenüberschriften das jeweils gemacht haben. Ich möchte damit starten in einem ersten Punkt, der Aufruf: Lebe aus Glauben. In der ersten Woche, da haben wir uns damit beschäftigt, ja, wir sind angenommen, angenommen von Gott. Und eigentlich, wenn man das Neue Testament betrachtet, bei den Paulusbriefen, dann sieht man jeweils diese Grundlage in den ersten Kapiteln, je nachdem in den ersten Versen: Du bist angenommen. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz, wenn du daran glaubst, dann ist dir vergeben, du bist ein Kind Gottes. Du bist errettet aufgrund von Glauben. Und das kommt auch wieder in diesem Text vor. Jetzt bin ich schon 1 zu weit. So rum, genau. Und zwar in Vers 9, wo es heißt: Der uns errettet hat, nicht aufgrund unseres Tuns. Also wir sind nicht errettet aufgrund unserer Werke, die wir tun. Nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund unseres Glaubens. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Das ist die Grundlage unseres Glaubenslebens. Ja, wie wir auch den Dienst tun sollen. Lebe aus Glauben. Der Aufruf also: Lebe aus Glauben. In Epheser Kapitel 6, da lesen wir von den Angriffen des Teufels auf die Gläubigen. Es wird verglichen mit den feurigen Pfeilen von damals, die damals typisch waren in den Kriegen, die abgeschossen werden, die einfach nur Feuer bringen wollen. Und die Schilde haben jeweils davor bewahrt vor dieser Katastrophe. Und der Glaube wird verglichen mit dem Schild. Der Schild des Glaubens, der dich von den brennenden Angriffen, von den feurigen Angriffen des Teufels bewahrt. Das ist also die Grundlage. Und jetzt? Was folgt daraus? Wir haben ewiges Leben aufgrund von Glaube. Ist die Folge daraus, einfach glücklich zu sein, happy zu sein? Ja, dass wir Gott loben und preisen? dass wir den Lobgesang ausbrechen. Ja, und ich sage dazu, ja, hoffentlich bringt dich das in Anbetung. Hoffentlich stimmt dich das glücklich. Hoffentlich bringt dich das in den Lobpreis. Dir ist vergeben durch Jesus Christus. Das Glück, das wir haben, das uns vergeben ist, dass wir eine ewige Zuversicht haben, das ist ein hohes Gut und ich nenne es das höchste Gut, das wir erleben können. In Galater Kapitel 6, Vers 14, da führt Paulus aus, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzers unseres Herrn Jesus Christus. Rühmen könntest du auch übersetzen mit stolz zu sein, prahlen, ja damit anzugeben. Sind wir stolz? Ich denke manchmal schon, oder? Wenn wir was Bestimmtes geschafft haben, ob jetzt in der Küche einen Kuchen gebacken haben, der wirklich gut gelungen ist, wo wir Lob dafür bekommen, wir können stolz darauf sein, ob wir Hecke geschnitten haben, ja, wir schauen auf das vollbrachte Werk. Es ist gelungen. Und dann sind wir stolz. Stolz ist in der Bibel eigentlich etwas Negatives. Sollen wir Christen stolz sein? Nein, wir sind es aber oft. Und der Vers sagt, unser Stolz soll nicht unser Selbst sein. Unser Stolz soll nicht sein, was wir erreicht haben. Unser Stolz soll Jesus Christus sein. Unser Stolz soll das Kreuz Christi sein. Ja, Paulus führt aus im Korintherbrief, dass eben das Kreuz eine Torheit ist. Ungläubige lachen darüber, über das Kreuz. Für andere ist es einfach ein Anstoß, dass wir an das Kreuz glauben, an das Kreuz Jesu Christi. Aber unser Stolz soll der Gekreuzigte sein, der am Kreuz hing, das Werk Jesu Christi. Das soll dein, das soll mein Stolz sein. Man könnte auch damit übersetzen, es soll das sein, was dich freut. Es soll das sein, ja, was dich positiv stimmt, was dir positive Gedanken schenkt, das Kreuz. Diese Woche war ich bei diesem Missionsbericht in der EFG Gustenheim von Dr. John aus Peru, der Gründer von Dios Bisuyani, der einem Krankenhaus in den peruanischen Anden. Und er hat darüber gesprochen, von diesem Projekt, etwa eineinhalb Stunden, was er geleistet hat. Und wenn man gut hingehört hat, dann hört man eben bei diesem Missionsbericht, es geht nicht darum, was er geleistet hat. Nicht, was er hinbekommen hat. Und ich denke, er könnte sehr wohl stolz darauf sein, was der alles da vollbracht hat. Aber er hat immer wieder darauf hingewiesen, das ist ein Glaubenswerk. Das ist ein Werk Gottes, dass wir jetzt da in Peru so ein gutes Krankenhaus haben können. Ja, wo wir die Ärmsten der Armen für nichts, praktisch kein Geld, ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube 1 Euro oder so pro Behandlung, was teilweise viel, viel teurer wäre, müssen die bezahlen. Es ist ein Glaubenswerk. Christus ist Ziel und Inhalt unseres Glaubens. Christus ist Ziel und Inhalt unserer Freude. Wie kann Christus zu unserer Freude werden? Und ich glaube, das haben wir in der ersten Woche intensiv miteinander betrachtet, der ersten Predigt und dann ausführlich in der Woche durch das stille Zeitheft. Wenn wir uns der Gnadenlehre mehr und mehr bewusst werden, du bist angenommen nicht aufgrund dem, wie du bist, sondern obwohl du so bist, wie du bist. Lebe also ein Leben aus dem Glauben an die Gnade Jesu Christi. Eine weitere Reaktion könnte sein, einfach so weiterzuleben, wie wir bisher gelebt haben. Wir haben in diesen Tagen auch den Römerbrief angeschaut. Und in den ersten Kapiteln des Römerbriefes, da lesen wir davon, dass jeder Mensch verloren ist, dass er die Gerechtigkeit nicht erreicht. Ja, dass wir gerecht gesprochen sind durch den Glauben, obwohl wir alle ungerecht sind. Und in Kapitel 5, da kommt Paulus dazu, dass er eben sagt, da wo viel Sünde ist, da wird die Gnade Gottes umso größer. Also er zeigt, auf Grundlage der Gnade Gottes bist du errettet, egal ob du viel oder wenig Sünde in deinem Leben hast. Und wenn du viel Sünde hast, dann ist Gottes Gnade umso größer. Und dann folgt in Kapitel 6, Vers 1, also gleich anschließend daraus, was folgt nun daraus? Wir können auch fragen, und jetzt? Etwa, lasst uns der Sünde treu bleiben, damit die Gnade umso größer werde? Was ist also die angemessene Reaktion auf die Gnade Jesu Christi? Einfach so weiterleben wie bisher? Wenn wir weiter sündigen wie bisher, dann wird seine Gnade noch größer. Das wäre ja die Schlussfolgerung aus Kapitel 5. Aber genau davor warnt Paulus, das sollen wir nicht tun. So führt er weiter aus und kommt dann in Vers 18, befreit von der Sünde seid ihr in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt worden. Die Befreiung ist aufgrund von Glauben. Die Befreiung ist aufgrund der Gnade Jesu Christi. Die Befreiung ist aufgrund der Tat Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Aber was ist der Sinn davon? Was ist Gottes Absicht? Was ist die Antwort auf die große Frage, ja wozu denn bin ich befreit? Zum Dienst der Gerechtigkeit. Nach Darstellung von Römer Kapitel 6 gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Herren in deinem Leben. Der eine Herr ist die Sünde, wo wir verpflichtet sind, darauf zu hören, wo wir verpflichtet sind, das zu tun, was die Sünde sagt. Und der zweite Herr ist Jesus Christus. Du folgst der Sünde oder Jesus Christus. Gläubige sind befreit von der Macht der Sünde. Ja, wir Gläubige, wir sündigen immer noch, wir sündigen immer wieder, aber wir sind nun zur Freiheit berufen. Wir sind nun zur Freiheit verpflichtet. Wir sind zur Gerechtigkeit verpflichtet. Du könntest auch sagen, der Dienst der Gerechtigkeit, könntest du auch sagen, nach dem Willen Gottes zu leben. Dazu bist du nun verpflichtet. Und zurück zu 2. Timotheus, genau dazu fordert Paulus den Timotheus auf. Lass dich von Gott gebrauchen, an der Stelle, wo du bist. Tu deinen Dienst in der Gemeinde, wo ich dich eingesetzt habe. Wir kommen wieder darauf, auf das Stichwort rettender Glaube. Du bist errettet, weil Jesus für dich starb. Was jetzt folgen soll, sind Taten. Du sollst einen lebendigen Glauben haben. Ich hoffe, das nimmst du aus diesen 3 Wochen mit, dass du nicht aufgrund deiner Taten errettet bist, sondern dass du aufgrund des Kreuzes, aufgrund Jesu Christi Werk errettet bist. Dass die Taten aus deinem Glauben Früchte deiner Rettung sind und nicht deine Errettung. Aus Glauben leben heißt also, nach dem Willen Gottes zu leben. Und ein zweites, der Aufruf, lebe aus der Kraft Jesu Christi. In der 2. Woche, da haben wir gesehen, Jesus Christus bringt dich sicher ans Ziel. Er hat das gute Werk in dir angefangen, er wird es auch vollbringen. Das Ziel, die Ewigkeit bei Gott zu sein, ewige Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, ewig zu leben. Das große Ziel, Jesus Christus gleich zu werden. Dafür sorgt Jesus Christus. Und jetzt heißt es jetzt einfach zurücklehnen. Er wirkt ja in mir. Ich habe nichts zu meiner Rettung beigetragen. Ich kann auch zukünftig nichts beitragen, könnte deine Schlussfolgerung sein. Wir haben ja den Heiligen Geist. Im Predigttext heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Heilige Geist soll in uns wirken. Das Ziel ist nicht die Furcht. Du könntest auch übersetzen, mit Angst zu haben. Du könntest auch damit übersetzen, feige zu sein. Wir können das darauf anwenden, Angst zu haben, das Heil zu verlieren, das Ziel nicht zu erreichen, die Ebenbildlichkeit Jesu Christi, ihm gleich zu werden. Ich glaube, im Kontext geht es mehr darum, Angst zu haben vor dem Menschen. Angst zu haben, was diejenigen über uns sagen, die über uns sprechen. Wir sehen das im Text. Entschuldigung, jetzt war ich schon einen Punkt weiter. Es bezieht sich nicht, also ich glaube, es ist nicht komplett falsch, das darauf zu beziehen, keine Angst zu haben, das heilig zu verlieren, weil du es nicht tust anhand der Bibel. Aber wir sehen, dass am besten gegenüber der Gegenüberstellung nicht der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das soll der Heilige Geist in dir wirken. Die Kraft. Was für eine Kraft ist hier gemeint? Es ist eine Kraft, die in jedem von uns wirkt. In Epheser Kapitel 3, da wird diese Kraft mit der Kraft verglichen, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Die Jesus Christus wieder lebendig gemacht hat. Diese Kraft wirkt in den Gläubigen. Wozu dient diese Kraft? Im Kontext gebraucht es eben Paulus dazu, Anfechtungen zu bestehen. Er selbst ist der Angefochtene. Er selbst ist der Gefangene. Er sitzt in Rom im Gefängnis, er weiß, wie es enden wird. Bald schon wird mein Tod sein. Er ist verlassen. Er ist verspottet. Im Philipperbrief, da sehen wir, wie über ihn gespottet wird, weil er eben gefangen ist. Wir sehen Timotheus, er braucht Kraft. Er ist Ältester einer Gemeinde. Und Timotheus, so wie wir aus den Timotheusbriefen rückfolgen können, war er eher eine zurückhaltende, eher eine ängstliche Person. In 1. Timotheus, da heißt es, hör nicht auf den Spott, sinngemäß, hör nicht auf den Spott, den du bekommst aufgrund deines Alters. Tu deinen Dienst. Er braucht die Kraft Gottes, um seinen Dienst zu tun. Das heißt für uns, die Kraft Gottes wirkt in dir. Die Kraft Gottes wirkt in jedem Gläubigen. Wir brauchen die Kraft Gottes, um Anfechtungen bestehen zu können. Der Teufel kommt und versucht dich. Du schaffst es nicht allein, nicht in Sünde zu fallen. Du brauchst den Heiligen Geist, der in dir wirkt. Du brauchst die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die so viel größer ist als die Macht, als die Kraft des Satans. Nur in seiner Kraft kannst du Versuchungen bestehen. Wir brauchen die Kraft für den Dienst. Der Dienst für den Herrn birgt manche Herausforderungen. Es ist nicht nur immer schön, sondern manchmal vielleicht auch deprimierend. Manchmal kostet es einfach nur Kraft. Und Gott schenkt dir diese Kraft. Gott schenkt Kraft, um in uns Veränderung zu bewirken. In uns Veränderung zu bewirken, dass wir so leben können, wie es ihm gefällt. Er schenkt uns die Kraft in unserer Schwachheit, in unserer Krankheit. Wenn wir selbst nicht mehr können, dann hat er die Kraft. Wir brauchen diese Kraft Gottes. Ein weiteres Produkt aus der Kraft Jesu Christi zu leben, ist die Liebe als Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist schenkt uns die Liebe und wir brauchen diese Liebe. Wir brauchen diese Liebe zu Gott, damit er Zentrum unseres Lebens ist. Und wir brauchen die Liebe zu unseren Mitmenschen, die nicht aus uns selbst kommt. Die Liebe zu uns, die Liebe des Egoismus, die ist in der Regel immer vorhanden. In der Regel stehen wir im Zentrum unseres Lebens. In der Regel heißt es immer ich, ich, ich. Aus uns Gott zu lieben, wie es ihm zugesteht. Aus uns andere höher zu achten als mich selbst. Das ist richtig schwer. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Es ist aus uns heraus nicht möglich, sondern wir sind auf die Kraft Gottes angewiesen. Gehen wir zu der Liebe zu Gott. Wir huren allem nach. Wir huren allem nach, was es gibt. Unseren Sehnsüchten, unseren Wünschen. Ich will, ich will, ich will. Mein Wille steht an oberster Stelle. Und mal ganz ehrlich, das sehen wir in unseren Gebeten. Wir bringen, wenn wir vor Gott kommen und beten, wie viel Anteil hat unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Heilung, unser Wohlergehen und so weiter und so fort. Versteh mich nicht falsch, wir dürfen mit allem vor Gott kommen und geh zu Gott damit. Du bist am richtigen Platz damit. Aber wie oft ist es schwierig zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn das heißt, dass mein Wille nicht geschieht. Auch wenn das heißt, dass es jetzt auf dem Weg vorangeht, der mir nicht gefällt. Der für mich Schmerz bedeutet. Der für mich Leid bedeutet. Herr, dein Wille geschehe. Wie schwer ist doch das? Die Liebe zu Gott soll da sein, auch wenn es uns schlecht geht. Ja, obwohl es uns schlecht geht. Und das kann nur der Heilige Geist in uns wirken. Wir Menschen sind von Natur aus einfach Götzendiener. Die Liebe zu den Mitmenschen, zu unseren Geschwistern. William MacDonald schrieb in einem Buch, wir lieben Menschen, bis wir sie besser kennenlernen. Und ich denke, er hat sehr recht damit. Wir haben in dieser Woche auch im Hauskreis darüber gesprochen, ob wir Vorbilder haben. Und die meisten haben gesagt, ja, dass sie vielleicht mal Vorbilder gehabt haben, bis sie die Person besser kennengelernt haben und dann gemerkt haben, ja, ganz so positiv ist dieser Mann oder diese Frau auch wieder nicht. Die Liebe zu unseren Mitmenschen, die Liebe zu unseren Geschwistern, dazu brauchen wir eine von Gott gewirkte Liebe. Wir brauchen von Gott die Kraft, einander zu lieben. Ja, so zu lieben, wie er uns liebt. Aus uns heraus können wir es nicht. Und Gott fordert ja noch mehr, als nur einfach deine Geschwister hier zu lieben. Gott fordert von dir Feindesliebe. Das ist vielleicht jetzt nicht aktuell, aber wir können an die verfolgte Gemeinde denken, die geschlagen wird, verspottet wird, getötet wird. Und dann zu sagen, ich liebe dich, der du mir das antust. Das ist eine übermenschliche Liebe. Diese Liebe kann nur von Gott kommen, der in dir wirkt. Das Weitere, das in uns wirken soll, ist die Besonnenheit. Man könnte auch übersetzen mit Zucht. Man könnte auch übersetzen mit Mahnung, dass er dich mahnt. Man könnte auch damit übersetzen, klug zu werden, nüchtern zu werden. Das heißt, der Heilige Geist macht uns weise. Vielleicht durch Zucht, vielleicht durch Mahnung. Aber nicht als Gericht, sondern eben mit dem Ziel, klug zu werden. Brauchen wir die Weisheit Gottes? Ich denke ja. Viele Dinge können wir tun aufgrund unserer eigenen Weisheit, aufgrund der Weisheit unserer Nächsten. Ja, wir können einiges lernen. Viele haben vieles gelesen, vieles gelernt. Aber geistlich gesehen sind wir abhängig vom Heiligen Geist. Er muss in dir wirken. Er muss in dir wirken, dass du weise wirst, dass du sein Wort verstehst, dass du die Bibel verstehst. Leben aus der Kraft Jesu Christi meint, dass wir uns von ihm abhängig machen, dass wir uns von ihm abhängig wissen. Versuchungen, ja Anfechtungen unterschiedlichster Art können wir nur bestehen in der Kraft Jesu Christi. Und darum sollen wir zu ihm gehen. Darum sollen wir aus seiner Kraft leben. Er befähigt uns durch den Heiligen Geist, Versuchungen, Anfechtungen zu bestehen. Leben aus der Kraft Jesu Christi meint, dass wir uns von ihm abhängig machen. Wir können den Willen Gottes nur durch das Wirken des Heiligen Geistes erkennen in seinem Wort und nur tun durch sein Wirken in uns. Zum Beispiel eben Gott zu lieben, einander zu lieben. Der letzte Aufruf ist, lebe deine Berufung. Im dritten Thema, da haben wir gehört in der dritten Woche, du bist bedeutsam. Wir haben gesehen, du bist bedeutsam für Gott. Wir sollen mehr darauf hören, was eben Gott über uns sagt, als was Menschen über uns sagen. Du bist bedeutsam für dein Umfeld, du bist bedeutsam für die Gemeinde, haben wir gesehen. Und wieder die Frage, und jetzt? Meine Frage an dich, hast du das verinnerlicht? Wie sieht es zum Beispiel mit dem Glaubensbekenntnis, mit Zeuge zu sein, da wo Gott dich hingestellt hat, aus? Im Text heißt es, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Der Timotheus brauchte Ermutigung, um Jesus Christus zu bekennen. Er brauchte Ermutigung an seinem Dienst. Wir haben gehört, das Kreuz ist Torheit für viele. Das heißt, dass das Kreuz, der christliche Glaube, ist für viele einfach eine Dummheit. Wie kannst du nur? Und Paulus fordert hier den Timotheus dazu auf, schäme dich nicht des Evangeliums. Schäme dich nicht an das, was du glaubst, das weiterzugeben. Hör auf das, was Jesus Christus sagt. Wir hören oft auf das, was andere sagen. Sie spotten über unseren Glauben. Sie stellen unseren Glauben als kindlich vor, als dumm vor. Darauf hören wir. Und wir trauen uns dann nicht mehr, für Gott Zeuge zu sein. Hör auf das, was Jesus Christus über dich sagt. Hör auf das, was Jesus Christus zu dir sagt. Das soll dir Mut geben, Jesus Christus im Alltag zu bekennen. Schäme dich des Evangeliums Christi nicht. Ja, einige Menschen werden gleichgültig darauf reagieren. Einige Menschen werden dich daraufhin auslachen. Ja, vielleicht meiden, verspotten. Aber einige werden mit Glauben darauf reagieren. Der Abschnitt beginnt auch mit einer spannenden Aussage. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6, wir haben hier vorne auch: Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnade Gottes anzufachen. Ich erinnere dich. Vielleicht hat es Timotheus vergessen. Vielleicht sind wir Timotheus ja oft ziemlich ähnlich, dass wir viele Dinge vergessen, wozu wir leben. Erinnere dich. Ich möchte dich daran erinnern. Was ist Gottes Absicht mit deinem Leben? Paulus möchte hier Timotheus daran erinnern, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Was ist denn die Gnadengabe Gottes? Das griechische Wort wird an anderen Stellen häufig einfach mit Gnade übersetzt. So zum Beispiel in den wichtigen Stellen der Gaben, die wir durch den Heiligen Geist haben, wie 1. Korinther 12 oder Römer Kapitel 12, wo die verschiedenen Gnadengaben Gottes, die der Heilige Geist in uns wirkt, aufgezählt werden. Und wahrscheinlich ist es hier auch so gemeint, die Gaben Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist. Ja, die Gaben sind verschieden, die Lehrer, die Diener und so weiter. Aber im Kontext geht es eben noch weiter. Der Heilige Geist soll uns die Kraft, die Liebe, die Besonnenheit wirken. Und Paulus fordert Timotheus dazu auf, ja, fach diese Gnadengabe in dir wieder an. Entfache sie. Die Gnade Gottes, die Gnadengabe Gottes, diese Kraft des Heiligen Geistes, die in dir wirkt, diese Liebe, die dir der Heilige Geist schenken kann, die Besonnenheit, ja, Christi Werk zu vollbringen, sein Wort zu verstehen. Es ist kein Automatismus. Der Heilige Geist ist in einem jeden Gläubigen. Doch es ist die Verantwortung eines jeden einzelnen Gläubigen, den Heiligen Geist auch Platz zu geben. Dem Heiligen Geist den Raum zu geben, dass er in dir wirken kann. Wir können den Heiligen Geist in uns unterdrücken, indem wir die Herrschaft haben, indem wir bestimmen, was wir tun. Der Heilige Geist soll in einem jeden von uns die Herrschaft übernehmen. Aber es ist die Entscheidung eines jeden Gläubigen, ob er diese Herrschaft übernehmen darf. Lebe also deine Berufung. Wir Gläubige sind dazu berufen, von Gott Zeuge zu sein. Wir sind dazu berufen, den Willen Gottes zu tun. Und ich möchte abschließen. Ich hoffe, diese 3 Wochen haben dir gezeigt oder vielleicht neu verdeutlicht, dass du aus dem Glauben an Christus leben sollst. Du bist errettet aufgrund des Werkes Jesu Christi. Aufgrund deines Glaubens an ihn bist du erlöst. Aus Glauben zu leben heißt, nach dem Willen Gottes zu leben. Ja, darauf zu hören und das zu tun, was er möchte. Lebe aus der Kraft Jesu Christi. Er hat dir zugesagt, dich ans Ziel zu bringen. Er hat die Macht, dich ans Ziel zu bringen. Er wird es auch tun. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben, der in dir wirkt. Versuche nicht, Christ zu sein aus deiner eigenen Kraft. Es wird in der Katastrophe enden. Es wird A, in der Selbstgerechtigkeit enden und B, du wirst es nicht schaffen. Du kannst nur in und durch Jesus Christus, der die Macht hat, in dir zu wirken, im Glauben vorangehen. Und ein drittes, lebe deine Berufung. Du bist bedeutsam durch das, was Gott über dich sagt. Du bist bedeutsam für die Gemeinde, für dein Umfeld, wenn du durch Jesus Christus das tust, was er dir gesagt hat durch sein Wort. Ich möchte zum Abschluss beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wort, ja, das heute lebendig ist, das nicht nur einfach leere Buchstaben sind, nicht nur einfach von irgendjemandem geschrieben sind, sondern dass dein Geist gewirkt hat. Ja, und dein Geist wirkt auch in uns. Und ich bitte dich, dass du Platz in uns schaffst. Ja, ich bitte dich, dass du den Willen in uns legst, ja, dass wir dir mehr und mehr Platz geben, Raum geben, dass wir Zeit für dich finden im Alltag, der so voll ist. Ja, uns auf dich auszurichten. Ich bitte dich, dass du in uns das Werk vollbringst, Herr. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns zugesagt hast, dass du uns vergeben hast durch Jesu Christi. Und ich bitte dich, dass diese Wahrheit, diese Grundlage, ja, uns vorantreibt, ja, dich zu loben und zu preisen, aber nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unseren Taten, Herr. Ja, Herr, hier sind wir, gebrauche du uns. Amen.